Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Zielgruppenspezifische Wissenschaftskommunikation. Das ist ein komplizierter Terminus, aber Alltag jedes Arztes und jeder Ärztin. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es wichtig ist, komplexe medizinische Themen für Laien herunterzubrechen. Dass dies sogar unterhaltsam sein kann, das beweisen sprachgewandte Wissenschaftler auf sogenannten Science-Slam-Veranstaltungen. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin im Online-Ressort und spreche heute mit Luca Schuster. Er ist Medizinstudent aus Düsseldorf und passionierter Poetry- und Science-Slammer. Wir haben im Vorgespräch vereinbart, uns zu duzen. Deshalb hallo Luca.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Sag mal, was genau ist eigentlich ein Science-Slam?
Ein Science Slam ist im Endeffekt einfach eine Art wissenschaftlicher Wettkampf, wo jeder Teilnehmende ungefähr 10 Minuten Zeit hat, ein wissenschaftliches Thema relativ simpel oder nach freiem Belieben darzustellen und das dem Publikum dadurch zu erklären.
Und wer nimmt an diesen Science Slams teil? Also wer steht auf der Bühne?
Das kann im Endeffekt eigentlich jeder machen, aber im Endeffekt geht es darum, dass das Leute sind, die halt selber Teil dieser Forschung sind oder einfach ein bestimmtes Thema sehr, sehr interessant finden. Also zum Beispiel, wenn sie eine Doktorarbeit oder generell eine wissenschaftliche Arbeit darüber verfassen.
Was ist denn das Ziel dieser abendfüllenden Science Slam Veranstaltung?
Im Endeffekt ist das Ziel, Wissenschaft auf eine interessante Art und Weise zu vermitteln, die man sonst vielleicht in diesem wissenschaftlichen Gebiet so nicht darstellen kann.
Genau, du bist ja selber Science, aber auch Poetry Slammer. Wie lange machst du das denn schon und wie bist du dazu gekommen?
Tatsächlich fing das Ganze vor dem Studium an bei mir. Ich komme ja ursprünglich aus Wien und habe dort 2014 einfach mal mitgemacht bei einem Poetry Slam, weil ich da Lust drauf hatte und das ganz cool fand und dass meine Liebe zur Schauspielerei mit meiner Liebe zur Lyrik irgendwie relativ gut verbunden hat. Und von da ging es dann eigentlich immer weiter. Durch das Studium bin ich dann durch den HHU-Slam, also den Heine-Slam hieß das damals. Das war auch eine Art Science-Slam, aber der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Da bin ich dann für die medizinische Fakultät aufgetreten und das war eigentlich mein erster Science-Slam so.
Du hast also schon ein paar Slams hinter dir und hast dich bestimmt auch weiterentwickelt. Was hast du denn in deiner Karriere als Slammer gelernt?
Ich habe gelernt, dass es tatsächlich oft ist der Inhalt gar nicht so relevant im Vergleich zu dem Gesamtpaket, wie man das vielleicht rüberbringt. Also es gibt zum Beispiel Leute, die sich auf eine Bühne stellen bei einem Poetry Slam und gar kein gesellschaftskritisches oder kein lustiges Thema haben, sondern einfach 5 Minuten lang nur das Wort Wasser in unterschiedlichen Sprachen mit unterschiedlichen Soundeffekten runterblättern. Das hört sich dann ungefähr so an. Da stellt sich dann hin und sagt dann Wasser, Phew, Aqua, Blub. So, und diese Person hat diesen Abend dann sogar gewonnen. Also das hat sehr, sehr viel mit der Präsentation zu tun gehabt. Und mein persönlicher Anspruch war es immer, dass ich meine Inhalte auch an mein Auftreten koppel, weil es bringt nichts, wenn ich 5 Minuten lang den besten Text der Welt vorlese, aber die Leute dabei einschlafen.
Ja, das stimmt allerdings. Und es geht ja auch um das Entertainment des Publikums. Du sagtest gerade, da hat jemand gewonnen. Wie genau wird denn entschieden, wer den Science Slam gewonnen hat?
Im Endeffekt ist das wie beim Poetry Slam, das Publikum ist immer die Jury. Das kann unterschiedlich aufbereitet werden. Manchmal ist es mit einem Applausometer, wie laut der Saal ist, so auf die Art, also relativ subjektives Gehör des Showmasters oder der Showmasterin. Oft ist es aber auch mit Wertungstafeln, zum Beispiel von 1 bis 5 oder von 1 bis 10. Diese Wertungstafeln werden dann im gesamten Publikum verteilt und dann dürfen 5 bis 10 Leute die gesamte Wertung zusammenstellen.
Wenn wir gerade schon beim Publikum sind, wer sitzt denn im Publikum? Sind das alles selber Wissenschaftler oder auch ganz fachfremde Personen?
Ich würde sagen, dass es mehr fachfremde Menschen als Wissenschaftlerinnen sind. Das ist aber natürlich von Abend zu Abend und von Location zu Location unterschiedlich. Also prinzipiell jeder, der Interesse an sowas hat, kann da teilnehmen, also kann mitmachen, also kann zusehen, besser gesagt.
Also man benötigt aber dann schon so ein gewisses Kommunikationstalent, um diese komplexen Themen dann für die fachfremden Besucher irgendwie runterzubrechen, oder?
Ja, also das, glaube ich, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters, weil natürlich jeder unterschiedliche Herangehensweisen und auch unterschiedliche Vorlieben diesbezüglich hat. Aber das meinte ich vorhin eben auch schon. Ich glaube, dass es nicht zielführend ist, einfach nur einen frontalen PowerPoint-Vortrag zu halten und halt sein Thema so zu versuchen zu erklären. Und das machen auch eigentlich die wenigsten.
Würdest du dich denn als Kommunikationstalent bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich hab selber durch meine Liebe zur Schauspielerei und eben auch zu den Auftritten irgendwie gemerkt, dass ich glaube, relativ gut präsentieren und kommunizieren kann. Das merke ich in meinen zwischenmenschlichen Gesprächen oder wenn es um Job-Interviews geht oder um generell meine Kommunikation mit meinen Patientinnen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich relativ gut auf mein Gegenüber eingehen kann. Ob das jetzt eine Art Talent ist oder einfach über den Zeitraum gelernt wurde, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Ich will mich jetzt aber mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, ich habe da einen Zugang dazu, den vielleicht andere Menschen so nicht haben.
Ich würde jetzt aber schon sagen, dass es sich unterscheidet, wenn man einen Zugang zu einem Patienten direkt hat oder zu einem ganz großen Publikum. Wie schaffst du es denn, komplexe Themen für wirklich ein großes Publikum zu vereinfachen, sodass es auch unterhaltsam dargestellt wird?
Ich glaube, eine Art Catchphrase ist da relativ wichtig, also nicht unbedingt Phrase, aber einfach ein zentrales Thema, mit dem man sich vielleicht ein bisschen identifizieren kann, auch wenn es relativ abstrakt wirkt. Zum Beispiel bei einem meiner Science Slam Texte habe ich die Arzt-Patienten-Beziehung und was Haushaltsgegenstände damit zu tun haben, aufgearbeitet und habe dann im Endeffekt über einen Staubsauger gesprochen und anhand dieser Begegnung mit diesem Staubsauger Patientenfälle dokumentiert und aufgezeigt und bin dadurch auf die Kommunikation mit den Menschen eingegangen. Und wenn man über einen Staubsauger redet, jeder hat einen Staubsauger zu Hause, aber nicht jeder redet mit Patientinnen. So, und dadurch habe ich versucht, diese beiden Themen miteinander zu connecten und glaube auch, dass ich so die Leute zum Zuhören bringe.
Jetzt musst du aber nochmal genauer erklären, wie man sich denn mit einem Staubsauger verletzt und wie du dieses Thema in deinem letzten Slam aufgegriffen hast.
Also tatsächlich gibt es, ja, wie erkläre ich das, eine Art Krankheitsbild, das heißt Morbus Kobold. Und Morbus Kobold bezeichnet einfach, also im Endeffekt, ja, kann man sagen, dass es Penisverletzungen sind, die durch Masturbation mit Staubsaugern verursacht werden. Das ist eigentlich so ein bisschen die offizielle Definition, wie es im Doc-Check-Flexikon steht.
Das ist ja wirklich auch ein sehr spezielles Thema und du hast ja vorhin auch schon den Poetry Slammer angesprochen, der die ganze Zeit Aqua und Wasser gesagt hat. Würdest du also sagen, dass es beim Silent Slam keine Grenzen gibt?
Ich persönlich finde schon, dass es keine Grenzen geben sollte, denn im Endeffekt darf Wissenschaft in meinen Augen eigentlich alles, solange es nicht irgendwie grenzenüberschreitend auf Kosten von anderen Menschen oder von anderen Themen ist. Und vor allem bei diesem Thema habe ich am Anfang definitiv Gegenwind bekommen, sowohl seitens meiner Fakultät als auch seitens von anderen Organisatoren, wo ich mit diesem Text aufgetreten bin. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass diese anfängliche Sorge eigentlich unbegründet war. Also wenn ich über Morbus Kobold rede, dann ist es klar, dass ich nicht auf die Bühne gehe und irgendwie 10 Bilder von zerschredderten Penissen zeigen werde. Das ist logisch. Aber ich glaube, dass diese Angst am Anfang definitiv mitgeschwungen ist.
Also hatte die Fakultät Sorge vor der bildlichen Darstellung oder vor was noch?
Ich weiß nicht, ob es das konkret war. Mich hat dieses Gespräch nie erreicht. Ich habe das nur über drei Ecken gehört, dass es da anfänglich zu Problemen gekommen sei. Wer jetzt was wie genau gesagt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall polarisierend war. Ich glaube, dass da dieses Thema einfach in einem wissenschaftlichen Setting, wenn ich für die medizinische Fakultät auftrete, glaube ich, eher kontrovers behandelt wurde. Im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt, dass das unbegründet war.
Würdest du dich beim nächsten Mal wieder so entscheiden und wieder so ein kontroverses Thema auswählen?
Solange es mich interessiert und ich den Sinn dahinter sehe, auf jeden Fall.
Und gibt es auch schon spezielle Pläne für ein nächstes wissenschaftliches Slam-Programm?
Ja, gibt es tatsächlich. Ich möchte meinen nächsten Science-Slam-Text möchte ich über die psychische Gesundheit von Medizinstudenten verfassen. Das ist nämlich aktuell auch tatsächlich meine Doktorarbeit. Also ich habe noch nicht konkret angefangen damit, aber das Thema ist eingereicht. Und da möchte ich mich mit Resilienz, also sozusagen der mentalen Widerstandsfähigkeit von Medizinstudierenden befassen und wie diese durch Programme oder Interventionen verbessert werden kann.
Hat dich die Corona-Pandemie dazu inspiriert, sage ich mal, oder hast du das schon länger in Planung?
Das ist tatsächlich schon länger so. Also ich habe eigentlich schon seit dem ersten Semester gemerkt, ich hatte, ich sage jetzt mal, ein bisschen den Vorteil, dass ich erst mit 20 Jahren angefangen habe zu studieren. Ich habe davor die Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht, weil es in Österreich noch Zivildienst gibt und habe dann ein Jahr noch etwas ganz anderes studiert und etwas anderes gemacht und hatte so ein bisschen Perspektive. Es gab viele Leute um mich herum, die mit 17 oder 18 angefangen haben zu studieren und die halt komplett vom Schulstress in den Ferien am besten noch Pflegepraktikum, also auch keine wirkliche Freizeit gehabt haben und dann direkt ein Studium gestartet haben. Und diese Leute hatten oft irgendwie nicht Alternativen oder alternative Perspektiven, sage ich mal. Und ich habe da relativ schnell gemerkt, dass mir jetzt eine gute Note nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel, dass ich eine gute Zeit habe mit den Menschen um mich herum oder dass mich die Klausurenphase nicht allzu krass stressen sollte. Und habe das dann für mich und meine Verhältnisse eigentlich, glaube ich, relativ gut in mein Leben integriert und habe aber gemerkt, dass viele Leute mich herum da, denen ging es initial nicht gut und die waren sehr gestresst von diesem Studium und dann habe ich mich gefragt, warum geht es mir denn mit der objektiv gleichen Stresssituation besser als anderen? Und da im ersten Semester hat das eigentlich schon angefangen, diese Faszination für dieses Thema.
Mhm. Wie zu Beginn erwähnt und jetzt auch schon zwischendurch, studierst du ja Humanmedizin und du bereitest dich aktuell auf dein zweites Staatsexamen vor, hast du gesagt. Startest nach den Prüfungen also dein praktisches Jahr. Weißt du denn jetzt schon, für welches Wahlfach du dich entscheiden wirst?
Ja, habe ich tatsächlich schon für mich entschlossen. Und zwar werde ich wahrscheinlich in die Anästhesie gehen und Intensivmedizin, weil ich schon als Rettungssanitäter gemerkt habe, dass ich diese besonderen Situationen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sehr, sehr spannend fand und die mich sehr mitgerissen haben und für mich relativ schnell klar wurde, dass es eigentlich nur diese Schiene gibt.
Warum könnte deiner Meinung nach eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation in genau diesem Fachbereich wichtig sein?
In dem Fachbereich jetzt vielleicht ein bisschen weniger als in anderen Fachbereichen, wobei natürlich auch hier sehr relevant ist. Also wenn man zum Beispiel der Narkosearzt oder die Narkoseärztin ist, dann hat man sehr, sehr oft Patientinnen, die noch nie in einem OP gelegen sind, die vielleicht noch nie komplett in Vollnarkose waren, die Ängste haben, die Vorstellungen haben davon, was alles passieren kann, die beim Aufklärungsgespräch nicht die positiven Statistiken hören, wie oft etwas nicht passiert, sondern nur sich darauf fokussieren, dass ja etwas ganz Schlimmes passieren kann. Und vor allem da ist es dann in meinen Augen sehr, sehr wichtig, in dem Moment, wo man den Patienten oder die Patientin in den OP-Saal reinschiebt, dass man da ein sehr offener und sehr kommunikativer und auf die Wünsche eingehender Arzt oder Ärztin ist. Das macht einen riesen Unterschied.
Und wie genau möchtest du das dann machen zukünftig?
Dazu habe ich mir jetzt noch nicht konkret Sachen überlegt, aber ich glaube, dass ich das genauso machen würde, wie sowieso mein Anspruch jetzt schon in auch generell allen Fachrichtungen ist, in allen Praxisblöcken, in allen Formulaturen, die ich bis jetzt gemacht habe, einfach offen auf die Menschen zugehen und versuchen, die Person da abzuholen, wo sie ist.
Du sagtest, dass dein Interesse für die Anästhesie und Intensivmedizin ja schon sehr lange besteht. Denkst du, dass sich auch dein Interesse an Kommunikation und vielleicht auch gerade für diese sehr besondere Kommunikation mit den Patienten da in deiner Entscheidung beeinflusst hat?
Ja, also es könnte schon sein, vor allem auch in Anbetracht dessen, dass ich die Palliativmedizin später mal als Weiterbildung auch sehr, sehr interessant finde. Ich habe auch eine Art kleinere, kürzere Formulatur auf der Palliativmedizin gemacht und habe da auch gemerkt, dass da Kommunikation auch das A und O ist. Irgendwie vor allem, weil man sich auf dieser Station und in dieser Fachrichtung die Zeit auch tatsächlich nehmen kann und darf und sogar auch muss. Ich würde jetzt mal sagen, dass in vielen anderen Fachbereichen die Medizin sehr wissenschaftlich, sehr wirtschaftlich vorangetrieben wird und man hier sehr effizient handeln muss. Und dann hat man halt bei der Visite halt oftmals nur 2 bis 4 Minuten Zeit pro Patienten, wenn überhaupt. Und bei der Palliativmedizin ist es egal, ob ich mir eine Stunde Zeit nehme für den Menschen oder 10 Minuten.
Da kann ich jetzt tatsächlich mal ein paar Zahlen zugeben. Und zwar ist rausgekommen, dass rund 2/3 aller Patienten und Patientinnen sich im Anschluss an einen Arztbesuch im Internet informieren. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Und knapp 1/4 der Befragten gab außerdem an, den Erläuterungen des Arztes nicht folgen zu können. Dazu sprach auch in einem unserer letzten Ärztetag-Podcasts der Psychologe und Pädagoge Dr. Thomas Weiß. Er gab Tipps für die Arzt-Patienten-Kommunikation. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes von diesem Podcast. Luca, welche Kommunikationstipps hast du denn an angehende junge Ärzte und Ärztinnen?
Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, versuchen, den Menschen, dem man gegenüber sitzt, ein bisschen auch zu analysieren. Also man nimmt ja ganz viel auch nonverbale Kommunikation, ganz viele Zeichen schon wahr, bevor man überhaupt erst einen Satz mit diesem Menschen gewechselt hat. Und genauso wie wenn ich das Gefühl habe, hier ist gerade eine Stresssituation oder den Menschen, auf den muss ich jetzt ein bisschen mehr eingehen, genauso würde ich jeden Fall immer neu bewerten versuchen und vor allem ausreden lassen. Ich habe so oft gemerkt, ob das jetzt in der Hausarztpraxis war oder ob das auf der Station war, wie paternalistisch geprägt diese ganze Arzt-Patienten-Beziehung ist. Also wie sehr der Arzt oder die Ärztin sich über den Patienten stellt und einfach direkt unterbricht und seine Anweisungen macht, die man halt machen muss. Und dann wundert man sich, warum die Adhärenz, also sozusagen das Durchführen von den Anweisungen, dann nicht stattfindet.
Denkst du, dass die neue Generation Ärzte an das ganze Thema vielleicht anders rangehen könnte?
Jein. Also ich weiß, dass es im Studium deutlich mehr verankert ist, als vielleicht unsere Vorvorgenerationen es erlebt hatten. Die Frage ist halt nur, wie gut das auch rübergebracht werden kann. Ich glaube, dass vieles im Studium, das man vielleicht erlernt oder das abgeprüft wird, in der Praxis und in der Realität dann später so auch nicht immer umgesetzt werden kann oder bis dahin, bis man dann wirklich praktiziert, vielleicht sogar schon teils vergessen ist. Ich glaube aber schon, dass die Awareness, die Bereitschaft und den eigenen Wunsch nach einer guten Behandlung oder einer guten Behandlung als Arzt oder als Ärztin auf jeden Fall vielleicht durch die erhöhte Auseinandersetzung eben auch schon im Laufe des Studiums damit sensibilisiert geworden ist.
Du hast ja gerade schon angesprochen, dass sich das Studium wahrscheinlich schon beim Thema Kommunikation verändert hat. Hast du denn das Gefühl, im Studium wirklich gelernt zu haben, wie man als Arzt am besten mit seinen Patienten und Patientinnen kommunizieren sollte?
Hier muss ich auch wieder Jein sagen. Also tatsächlich, zumindest kann ich jetzt für Düsseldorf sprechen, gibt es OSCE-Stationen, Prüfungen, wo genau bestimmte Modelle abgefragt werden, wo wir zum Beispiel Breaking Bad News, wo wir Dinge vermitteln müssen, wo wir BWSZ-Techniken wieder anwenden müssen. Also das passiert schon alles, dass wir diese theoretischen Modelle lernen und dann an Schauspielpatientinnen auch tatsächlich abgeprüft werden. Und das erfolgt tatsächlich ab dem ersten Semester bis ins eigentlich vierte Studienjahr, also schon relativ konstant. Die Sache ist die, wo ich mir halt persönlich, das ist meine persönliche Meinung, immer relativ schwer tue, ist, dass alles mit Schauspielpatientinnen schön und gut ist, aber ich glaube nie wirklich so konkret, wie in der realen Welt dann ist. Also ich kann versuchen, eine WWSZ-Technik warten, wiederholen, spiegeln, zusammenfassen, so wiederzugeben, wie ich weiß, die Prüfenden es ungefähr sehen wollen, aber ob ich das dann genau so in einer nicht vorhersagbaren, vorhersehbaren Situation im Krankenhaus auch kann, das weiß ich nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall gut, dass man das übt und dass man das von Anfang an vermittelt bekommt.
Hattest du auch schon die Möglichkeit, das, was du an dem Schauspielpatienten erlernt hast, in der Praxis umzusetzen?
Auf jeden Fall. Also da glaube ich halt, dass es sehr viel um persönliches Engagement geht und davon, wie viel man sich selber einbringen möchte. Also da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Aber klar, in jeder Formulatur, also in jedem Praktikum im Krankenhaus, jeden Tag aufs Neue hat man Situationen und Kommunikationssituationen mit Menschen.
Hast du im Alltag auch viel bei deinen Dozenten oder anderen Ärzten dir abschauen können?
Schwierig, tatsächlich. Ich würde sagen, dass das immer ein bisschen darauf ankommt, an wen man gerät. Ich glaube, dass vor allem in den Praxisblöcken, wenn man im Krankenhaus im Laufe des Studiums mitläuft, läuft man ja mit normalen Ärzten und Ärztinnen mit, die selber manchmal mehr Zeit für Lehre haben und manchmal weniger Zeit. Und ich habe definitiv einige Menschen kennengelernt, die mir sehr viel vermittelt haben, ob das jetzt im inhaltlichen Sinne war, im Faktenwissen-Sinne war oder im Kommunikationssinne. Aber ich habe auch einige Leute getroffen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wie kann dieser Mensch hier gerade praktizieren? Wie kann diese Situation gerade wirklich so aufgetreten sein? Da sträubt sich mir alles.
Du sprachst vorhin auch davon, dass man sich ein bisschen einbringen muss, natürlich auch, wenn man sein Erlerntes in der Praxis wirklich festigen möchte. Hast du denn auch spezifisch dazu nochmal Tipps an deine Kommilitonen oder an andere junge Ärzte?
Ja, und da würde ich einfach sagen, machen, machen, machen. Also es bringt nichts, wenn man immer nur am Rande steht und immer nur beobachtet, aber sich nie traut, selbst Hand anzulegen. Vor allem wird man am Anfang auch einfach Dinge falsch machen. Das ist ganz normal und ganz natürlich. Deshalb macht man das ja auch in einem behüteten Setting. Im Rahmen der Formulatur oder schon im Pflegepraktikum fängt es eigentlich an, dass man in den ersten zwei Studienjahren, bis man dann eine Formulatur machen darf, ablegen muss, einfach versuchen, sich einzubringen, interessiert nachzufragen und vor allem auch zwischenmenschlich so aufzutreten, dass man etwas machen möchte und auch etwas lernen möchte. Und dann, glaube ich, ergeben sich ganz, ganz viele neue Türen. Und vor allem das Allerwichtigste, sich immer persönlich der Pflege vorstellen. Wenn man es dreimal hintereinander macht, besser, man hat sich zu oft vorgestellt als zu wenig.
Welche positiven Erfahrungen konntest du da sammeln?
Dass tatsächlich das ganze Miteinander sich deutlich verändert hat. Also wenn man von sich aus selber zugeht auf die Leute, ob das jetzt Ärzte sind oder selber irgendwie Studierende oder vor allem eben die Pflege, dass man deutlich mehr in den Krankenhausalltag eingebracht wurde. Und man muss halt auch sagen, dass ein Krankenhaus ein soziales Konstrukt ist. Da wird gequatscht, da wird gegossipt. Ja. Und wenn man irgendwie ankommt und halt eben gar nichts macht, dann wird man schnell abgestempelt als, ach ja, wieder so ein Medizinstudent, super, den braucht man ja gar nicht. Ja. Deshalb glaube ich, lieber ein bisschen zu viel sein, ohne ungut zu sein, als zu wenig.
Ich wollte gerade sagen, man sollte sich natürlich nicht hier an jedem Gossip im Krankenhaus beteiligen. Aber ich denke mal auch nicht, dass es das ist, was du gerade sagen wolltest, oder?
Nein. Genau, ich meinte nur, dass dann über einen gegossipt wird. Also das habe ich selber auch schon so erlebt, dass dann über andere Formulantinnen so geredet wurde, so ach ja, ach, die bringt sich ja gar nicht ein und wieso soll ich dir denn jetzt was zeigen? Und aber du bist ja super, du sagst ja immer was, komm mit, ich zeig dir direkt das. So ein bisschen auf die Art. Also das meinte ich.
Gehen wir vielleicht nochmal gerade einen Schritt zurück. Du hast gerade auch schon den typischen Medizinstudenten angesprochen und wie er vielleicht relativ zurückhaltend, er oder sie, in die Klinik kommt. Gibt es denn Veränderungen, die du dir fürs Studium wünschen wollen würdest, die die Kommunikation von den Studenten und Studentinnen stärken würde?
Ja, ich habe da einen relativ radikalen Ansatz, vor allem auch, weil ich weiß, wie es international teilweise abläuft. Und zwar glaube ich, dass einfach diese 5 Jahre Studium mit dem 6. Jahr im praktischen Jahr für mich zu wenig Praxis sind. Also es wird immer versucht, deutlich mehr Praxis zu machen. In Düsseldorf haben wir eigentlich auch schon ab dem ersten klinischen Jahr direkt Praxisblöcke und werden relativ unterschiedlich eingesetzt. Aber ich glaube persönlich, dass deutlich mehr im Krankenhaus an sich ablaufen sollte und weniger theoretische Vorlesungen stattfinden sollten, sondern man einfach wirklich immer inhaltlich, also fächerübergreifend vorbereitet werden sollte und aufgrund dieser Fächervorbereitung dann in dem jeweiligen Fach im Krankenhaus sein sollte. Weil so läuft es international teilweise ab. Und wir studieren 5 Jahre lang und werden dann erst so richtig im praktischen Jahr eigentlich auf die Patientinnen, ich sage jetzt mal, losgelassen. Und ich finde, dieses eine praktische Jahr, ich war jetzt noch nicht im PJ, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass man im PJ selber auch oft gar keine Ahnung hat und dann erst durch das PJ selber wirklich erst diese wichtigen klinischen Aspekte kennenlernt. Und ich glaube, dass es einfach möglich wäre, das schon in den 5 Jahren davor auch anders zu vermitteln.
Vielen Dank, Luca. Gibt es am Ende noch etwas weiteres, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, vor allem jetzt vielleicht auch an junge Studierende oder die es werden wollen. Das Medizinstudium ist an sich eine super Zeit und ich hätte mir echt nichts Besseres für mich aussuchen können. Das Wichtigste, glaube ich, ist einfach, nicht aufzugeben und vor allem sich nicht stressen zu lassen durch andere oder durch sich selber. Denn wenn man im Nachhinein zurückblickt, ist die Zeit wie sonst was vergangen und das war eigentlich die beste Zeit.
Vielen Dank, das sind schöne Worte zum Abschluss. Danke, Luca, für das spannende Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn wir jetzt Ihr Interesse für Science Slams geweckt haben, können Sie gerne Lukas Videovortrag auf der Website des Vereins Science and Stories anschauen. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Ärztetag.